ausplätschernde Geräusche vom Titan Ticklet Trio hier im Unterdessen auf Radio Frei. Und damit sind wir gestartet in die zweite Stunde dieser Sendung. Und ich habe schon den nächsten Gast hier im Studio, obwohl Gast ist jetzt, naja. Hallo Asmus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Asmus, wir waren gestern beide im Rathaus, denn dort hat die Partnerschaft für Demokratie bzw. der lokale Aktionsplan gegen Rechts eingeladen zur Vorstellung der Situations- und Ressourcenanalyse eine Studie, die nach langer, langer Zeit mal wieder gemacht wurde. Was genau ist das denn?
Also die haben sich so ein bisschen angeschaut, wieso die Lage hier in Erfurt, das vor allen Dingen hier in Erfurt war jetzt nicht. Sie haben so Thüringen-Monitor genommen und dann gesagt, ja, wir gucken mal, was da passiert ist, sondern es war wirklich eine reine Umfrage, so eine Auswertung von der Lage, vor allem um Rechtsextremismus hier in Erfurt speziell.
Genau, die haben geguckt, was sind demokratiegefährdende Momente in dieser Stadt und da ist halt der Rechtsextremismus ganz weit mit vorne. Und das IDZ in Jena hat das gemacht, also diese Studie durchgeführt und was ist dir denn jetzt so von dem Vortrag, von der Vorstellung hängen geblieben? Was sind so die zentralen Momente gewesen?
Also, was mich vor allen Dingen überrascht hat, ist halt dieser ein bisschen historischer Verlauf, weil sie haben angefangen mit, wie waren denn die Wahlergebnisse von NPD, dann die Heimat haben sich jetzt umgenannt, dann der dritte Weg, dass die vor, wann war es letztes Mal, 2013, glaube ich, waren die letzten Zahlen, dass die Zahlen damals im Wahlergebnis.
Also die letzte Situations- und Ressourcenanalyse.
Ich glaube, die war 2013, habe ich so im Kopf. Und dass da die Zahlen jetzt in keinem Maße vergleichbar sind zu dem, wie die AfD heute in Erfurt steht. Das war so ein bisschen, wenn man die Zahlen verglichen hat, war so im niedrigen einstelligen Bereich und jetzt halt mit knapp 30% so in der Drehe, wie ich die Zahlen nicht ganz im Kopf habe, dass da die Zahlen jetzt doch schon um einiges gestiegen sind.
Ist natürlich die Frage, kann man die AfD in dem Fall jetzt direkt vergleichen mit der NPD?
Ich glaube, da ist so ein, da gibt es Überschneidung, aber es ist jetzt keine 1-zu-1-Vergleich. Ja, sie haben viel ideologisch gemeinsam, aber noch ein bisschen was Trennendes ist noch dazwischen.
Und er hat ja auch nochmal stark gemacht, dass die AfD in Thüringen und auch in Erfurt nochmal eine spezielle ist, weil da die Grenzen noch verschwimmender sind zum krassen Rechtsextremismus oder weiß ich nicht, wie man dann das benennen möchte.
Ja, das war auch eine zentrale Aussage, dass es jetzt nicht so es gibt ein Neonazi-Milieu, dann gibt es diese Querdenker-Milieu, so ein bisschen rechtsesoterisch, so ein bisschen, das ist nicht so getrennt, die leben nicht in ihren eigenen Bubbles, sondern das sind schon wirklich Milieus, die miteinander eng verwandelt sind. Da ist die AfD bei einer Friedensdemo mit dabei, da waren sie aber auch bei Corona-Protesten mit dabei. Es ist so ein bisschen auch in die Hooligan-Szene, so eine rechte Hooligan-Szene, sind die mit vernetzt. Das ist nicht so ein, die bleiben alle unter sich und haben aber das gleiche und ähnliches Weltbild, sondern das geht schon wirklich so ein bisschen, es ist so eine Suppe, würde man sagen. Da sind die einen aus der einen Szene mit bei den anderen mit dabei, da sind aus den Rechtsesoterikern sind bei der AfD mit dabei, oder von der AfD hauptsächlich sind so bei Rechtsideologen mit dabei, ist so ein bisschen. Das ist nicht so getrennt, das ist wirklich schon ein undefinierbares Ganze.
Okay, also das eine waren irgendwie so Zahlen aus Wahlen, aus dem, wie Menschen abgestimmt haben. Dann so ein bisschen Strukturen und wer geht eigentlich wofür auf, mit wem auf die Straße? Was hat der noch?
Das ging vor allen Dingen auch um die Lage von Erfurt als Hauptstadt. Was ist ja. Wir haben ja nicht irgendeinen ländlichen Wahlkreis angeschaut, sondern wirklich uns als Hauptstadt. Und da konnten wir die Möglichkeit, das Ganze mitzuschneiden, die Audio. Und da habe ich mal so ein bisschen einen Ton rausgesucht von dem Herrn aus Jena, der den Vortrag gehalten hat. Und da ging so ein bisschen um die Lage hier im Erfurt als Hauptstadt. Und das fand ich so ganz interessant, dass wir hier wirklich Zentrum in Thüringen sind, weil ich habe immer das Gefühl, wenn es um Rechtsextremismus geht, sprechen wir eher vom ländlichen Raum. Aber das, hat er gesagt, ist nicht ganz so richtig, die Analyse.
Erfurt ist als Landeshauptstadt im Zentrum auch demokratiegefährdender Strukturen, allen voran dem Rechtsextremismus. Hier finden ganz zentral Veranstaltungen statt. Hier ist es ganz wichtig auch für rechtsextreme Strukturen, symbolische Gewinne, symbolische Raumnahme zu verzeichnen. Und das ist die Ausgangslage, die wir auch zu Beginn der Situations- und Ressourcenanalyse gestellt haben.
Okay, also die besondere Situation von einer Landeshauptstadt ist auch, ja, ist logisch, wenn man so den Gedanken mitgeht. Was mir nochmal irgendwie krass im Kopf geblieben ist, war so du hast vorhin auch die Entwicklung angesprochen von 2013 zu jetzt, also weil damals halt die letzte Analyse gemacht wurde, wo es hieß, es gibt keine Normalisierung von rechtsextremen Gedankengut, und jetzt ist davon schon kann die Rede sein, was so das gesellschaftliche Klima angeht.
Also da hatten sie auch Zahlen, das war natürlich aus dem Thüringen-Monitor, haben sie gesagt, dieses, wenn man jetzt das Ganze nachschlägt, das wird heute veröffentlicht in Druckform, aber kann man auch schon online nachschauen, das sind so knapp 100 Seiten. Ist aber keine quantitative, also die haben jetzt nicht groß Umfragen gemacht, sondern es ist wirklich eine qualitative Analyse. Und da haben sie sich halt auf Zahlen aus dem Thüringen-Monitor gestützt, und da sind so ungefähr 13% Zustimmung für rechtsextreme Positionen, was ich schon eine bedeutende Aussage finde, wenn es 13%, also knapp 15% der gesamten Bevölkerung hier in Erfurt stimmt offen rechtsextremen Positionen zu, und nicht einfach so ein, ja, man könnte vielleicht drüber nachdenken, sondern wirklich eine dezidierte Zustimmung. Und 33% hängen einem ethnozentrischen Weltbild, also quasi die Idee, es gibt verschiedene, in Anführungszeichen, Volksgruppen oder früher hat man gesagt Rassen, auch wieder in Anführungszeichen. Und dass das wieder wirklich so auf 33%, also knapp ein Drittel der Menschen hier in Erfurt, würde einer solchen Aussage zustimmen, dass es, wenn du jetzt aus einem anderen Land kommst, dass es da wirklich Unterschiede macht, wer du bist, dass es da wirklich ein entscheidender Punkt gibt und dass es da keine Überschneidung gibt, dass es da keine Vermischung gibt und dass es da keine Vermischung geben darf. Dass da so viele Leute gibt, die dem zustimmen würden, fand ich dann auch schon wirklich erschreckend in der Dimension.
Aber er hat auch nicht nur, oder die Mitarbeiter des EDZ in Jena haben nicht nur darauf geschaut, wie sich diese Tendenzen in Erfurt entwickelt haben, sondern auch, was quasi die restliche Gesellschaft vielleicht dagegen halten kann oder sich für Demokratieförderung einsetzt, oder was war dann der Ressourcenteil?
Das ging natürlich auch darum, nicht nur um die Rechtsextremen, sondern auch die dagegen arbeiten, die für eine demokratische und offene Gesellschaft arbeiten. Und da ist natürlich auch wieder, wenn man in der Landeshauptstadt ist, hat man eine andere Situation, als wenn ich in Jena, Weimar oder Eisenach bin, weil man merkt es ja immer wieder, wenn hier Demonstrationen sind, kommen natürlich viele Leute aus Arnstadt, Weimar, Jena und Umgebung hierher. Und das ist natürlich ein bisschen so spiegelbildlich zum rechtsextremen Strukturen, wie hier in der Landeshauptstadt sind. In der Landeshauptstadt deswegen gibt es mehr Verbindungsmöglichkeiten, nicht nur in der rechtsextremen Szene, sondern auch in der demokratiefördernden Szene. Und das war so ein bisschen für mich einer der Schwerpunkte. Und das hat auch, den haben wir eben schon mal gehört, hat so eine sehr ähnliche Situationanalyse auch hier in Erfurt gemacht. Also wir sehen es ja nicht nur bei uns im LAP-Magazin, dass hier immer wieder Verbindungen sind, sondern auch, dass es hier breite gesellschaftliche Engagement-Verbindungen gibt.
Erfurt ist nicht nur die Hauptstadt der Demokratiegefährdung in Thüringen, sondern ist sozusagen auch das Zentrum des demokratischen zivilgesellschaftlichen Engagements. Das hat gewisse strukturelle Gründe, sicherlich sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die thüringenweit vertreten sind, haben aber ihren Hauptsitz in Erfurt. Das ist, glaube ich, bei jeder Landeshauptstadt so. Das sind die strukturellen Begünstigungen, hängt aber auch damit zusammen, wie hier die Bedingungen für die Engagementstrukturen sind. Daneben weist Erfurt jedoch auch eine aktive demokratische Zivilgesellschaft auf, die von demokratischen Initiativen, Beratungsangeboten bis hin zu aktiver Stadtteilarbeit reicht.
Soweit der Vertreter vom EDZ in Jena zu dem Bereich oder auch der besonderen Rolle von Erfurt, was das Engagement angeht.
Da gab es aber auch in den Interviews, die sie geführt haben, so ein bisschen Kritik daran, dass zum Beispiel, dass es schwierig ist für neue Organisationen, die hier Demokratie fördern, auftreten wollen, sich ein bisschen zu vernetzen. Da war immer die Aussage, wenn man nicht die richtige Person kennt oder nicht so einen richtigen Anlaufpunkt hat, dass es dann noch ein bisschen schwieriger ist, mit anderen Organisationen, mit anderen Engagements in den Kontakt zu treten.
Und ich glaube, das betraf vor allem auch den Kontakt zur Stadtverwaltung, oder? So.
Das war auch ein Punkt, dass es so ein bisschen hakt, nicht nur untereinander, sondern auch in der Stadtverwaltung da ein bisschen Kontakt aufzunehmen, dass es da so ein bisschen Nachholbedarf gibt, was Demokratieförderung angeht.
Obwohl ich auch interessant fand, oder das glaube ich fand er selber auch interessant, der hat ja solche Analysen nicht nur für Erfurt gemacht, sondern auch schon für andere Städte, dass die Kommunikation mit der Stadtverwaltung nicht so grundsätzlich als schwierig beschrieben wurde, sondern dass es da auch durchaus einen guten Austausch gibt, aber natürlich ist ja auch Verbesserungsmomente
bedarf. Was ich jetzt da wirklich, da gab es ja auch danach Fragen und Diskussionen, dass es da immer wieder, dass auch wieder daran hängt, an wen, an welchen Ansprechpartner du gelangst. Ja. Nicht nur untereinander, wie ist da die Vernetzung, sondern auch, wenn du jetzt als demokratiefördernde Organisation oder so ein bisschen Demokratieförderungsmaßnahmen machen willst, dass es da immer davon abhängt, wen treffe ich da in der Stadtverwaltung? Ist es da jemand, der sagt, ja, bin ich voll dahinter, finde ich toll? Oder jemand, der sagt, ach nee, das ist eine weitere Aufgabe für mich, jetzt muss ich noch mehr machen, dass es da so ein bisschen die Herausforderung gibt, dass es da nicht immer am nicht an der Bürokratie hakt, sondern eher an der Person, die da die Bürokratie bearbeiten muss. Also ein bisschen sowohl auf der Verwaltungsseite als auch in der Vernetzung untereinander so ein bisschen daran hängt, an wen kann ich mich wenden, an wen weiß ich, dass ich mich wenden muss, dass so ein bisschen da der Schwerpunkt dabei lag.
Nun ist ja die Partnerschaft für Demokratie ein Projekt der Kommune, der Stadt. Die externe Koordinierungsstelle sitzt hier bei uns im Radio, aber es ist ein Projekt der Stadtverwaltung, war in dem, wie kriege ich den Satz zu Ende, war auch ein Vertreter oder der zuständige Vertreter vor Ort. Lutz Gruber hat für die Stadtverwaltung gesprochen, denn es war natürlich auch in der Studie schon, waren Handlungshinweise für die Stadt irgendwie gegeben worden und er hat die dann aufgegriffen. Was hast du daraus dir mitgenommen, was will die Stadt irgendwie tun oder was denkt sie, was sie tun kann, um die Zustände zu verbessern?
Also was ich mitgenommen habe, ist so, dass es da mehr Möglichkeiten gibt von der normalen Bevölkerung in den Stadtteilen, so sagen wir mal in den Ortsteilveranstaltungen, dass man sich da zusammensetzen kann und dort in die Verbindung mit der Stadtverwaltung kommt. Also quasi, man hat lokale Probleme und man trifft sich da gemeinsam und man hat dann einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, aber auch die eigene Positionierung der Stadtverwaltung öffentlicher zu machen im Stadtbild zum Beispiel. Nicht einfach nur irgendwo auf der Website so ein buntes Thüringen-Plakat oder ein Banner aufsägen, sondern auch das mehr nach außen in die Öffentlichkeit zu tragen, aber auch nach internen Schulungen zu machen für Demokratieförderung, aber auch wie man mit rechtsextremen Gedankengut umgeht, wenn man es in der Behörde findet oder wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die rechtsextreme Positionen an die Behörden herantreten. So ein bisschen Schulung nach innen, aber auch ein Versuchen nach außen hin mehr zu vernetzen, mehr auf die Bevölkerung zuzugehen. Und dass es da so einen, glaube ich, bis ins erste Quartal 2027 so ein Plan gibt, was man da machen kann, was man mit wem man zusammenarbeiten muss, was man intern machen muss, was man extern machen muss, wie man mehr nach außen auftritt, dass es da so einen groben Plan bislang gibt.
Der Vertreter vom IDZ hat das, fand ich, ganz gut zusammengefasst, als Lutz Gruber dann fertig war oder in der Diskussionsrunde, als ambitionierten Maßnahmenpaket, was da vorgestellt wurde. Ich habe auch gedacht, boah, krass, das sind hohe Ziele, die die Stadt sich da setzt, zum Beispiel wieder einen runden Tisch einzuberufen, eine zentrale Meldestelle für rechtsextreme Taten und Graffitis, aber auch ein kommunales Leitbild gegen Rechtsextremismus und noch viele weitere. Das klingt wirklich sehr ambitioniert, also sehr hochgesteckte Ziele. Und da hat sich bei mir im Kopf schon die Frage gestellt, ist das eigentlich finanziell untersetzt? Und das wurde auch in der Fragerunde dann nochmal sehr stark gemacht.
Ich glaube, da waren zwei oder drei oder mindestens zwei Leute, die sind noch auf die Frage abgezielt haben, ob da überhaupt eine Finanzierungsgrundlage, ob es da irgendeinen Plan gibt, wie das Budget für diese Maßnahmen eingesetzt ist. Und bislang, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe, ist da noch keine Finanzierung im Haushalt fürs nächste Jahr vorgesehen. Also es ist nicht, wir haben einen festen Betrag oder wir haben einen festen Teil vom Budget bislang dafür eingeplant. Es war, ich glaube, so behördendeutsch würde man sagen, es ist unter Finanzierungsvorbehalt. Also die machen sich jetzt Pläne, aber was davon umgesetzt wird, hängt natürlich davon ab, wie viel Geld die Stadtverwaltung für diese Fördermaßnahmen bereitstellt. Das ist mir gestern in der auch immer wieder aufgefallen, habe ich mir auch öfter aufgeschrieben, wenn es um die ganzen Schutzmaßnahmen für demokratiefördernde Projekte geht. Nicht nur für Politiker, die sich prodemokratisch einsetzen, sondern auch Schutzmaßnahmen für einfache Zivilbevölkerung. Und da ist immer die Frage, gibt es da überhaupt Mittel aus dem Stadthaushalt, um die so eine Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen? Das war immer so ein bisschen, ja, ich kann mir viel vornehmen, aber wenn ich dann nicht die Mittel habe, um das mein Ziel zu erreichen, ist, finde ich, der Plan, finde ich gut, finde ich, würde ich unterschreiben, aber wenn da jetzt die Mittel so noch nicht festgelegt sind und noch keine Diskussion drüber ist, finde ich die, das in der Umsetzung sehe ich eher das Problem.
Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und gucken, wie viel davon wann umgesetzt wird oder in welcher Form oder in welcher Abänderung. Was ist für dich jetzt noch, ist noch irgendwas Wichtiges vom gestrigen Abend hängen geblieben, was du jetzt hier noch unbedingt loswerden möchtest?
Das ist natürlich immer ein, was gestern auch aufkam, dass es natürlich auch in der Behörde ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die machen ja nicht vorher einen großen Ideologietest, sondern es ist ja ein Abbild der Gesellschaft. Und das ist natürlich auch, wenn man in der Behörde auf rechtsextremes Gedankengut stößt, vor allen Dingen in der Ausländerbehörde gab es da eine Meldung. Das ist natürlich, wenn es an so sensiblen Positionen, wenn man als Ausländer mit der Ausländerbehörde in Kontakt gerät und dort rassistische Stereotype entgegentritt, das ist, finde ich, da wäre so der erste Ansatzpunkt, wo ich rangehen würde, weil wenn ich hier als Ausländer hinkomme, kann ich leider nicht ganz so gut Deutsch, Behördendeutsch ist natürlich immer wieder eine andere Sache. Ich würde sagen, dass wenn man da in diesen direkten Auseinandersetzungen mit dem Bürger kommt, dass man, ich würde da als erstes ansetzen.
Wir konnten jetzt hier nur ein paar Schlaglichter auf den gestrigen Abend werfen. Im Rathaus wurde eine aktuelle Situations- und Ressourcenanalyse unter der Überschrift Eine breite Zivilgesellschaft unter Druck vorgestellt. Ihr könnt die lesen unter lap-erfurt.de, gibt es den Link zur PDF oder ab heute dann wohl auch in gedruckter Form erhältlich. Asmus, danke, dass du gestern da warst und jetzt auch hier.
Auch gerne doch.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certains are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma, clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push. push, more flow. Please let me let go.
Flash from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Roll into the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the bones. Look at my scars, look at my bones. Look at my folks, more relief, more push, more you, more me. Left yours, understand how to hunt. And you taught me how to hunt, so I can't forget you. Traveling, mind, rubber land, let the trunk rattle down. What's true to you, what's real? All the watch from cars sitting on top of your car. We ain't losing the bar. Let them know, no, no.
More pressure, more release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more flow, please let me let go.
Wir schauen auf den Veranstaltungskalender für Erfurt für heute und die nächsten Tage. Ihr könnt heute ins Veto gehen in der Magdeburger Allee 180 und Lydia Engel zuhören. Es geht um Arbeitsverweigerung als politische Strategie. Sie erklärt in dem Einführungsband zwischen Job und Selbstbestimmung die paradoxe Bedeutung von Erwerbsarbeit im Kapitalismus, im heutigen Kapitalismus. Anhand ausgewählter Beispiele sowie eigener empirischer Forschung werden individuelle Strategien aufgezeigt, die sich gegen eine Vereinnahmung des Lebens durch Arbeit wehren. Dabei werden sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen individueller Praxis innerhalb des Bestehenden aufgezeigt. So sagt es die Beschreibung für die Veranstaltung. Lydia Engel war auch letzte Woche bei uns hier im Radio, hat lange mit Carsten im Unterdessen-Magazin gesprochen. Ihr könnt dieses, wie ich finde, durchaus interessante Gespräch auf radiofrei.de nachhören oder aber und heute Abend ins Veto gehen, 19 Uhr in der Magdeburger Allee 180. Nur ein paar Schritte weiter in der Salinenstraße geht es heute um holotropes Atmen. Im 7. psychedelischen Salon Erfurt wird genau über diese psychedelische Integrationshilfe gesprochen. Es geht um ganzheitliche Atemarbeit und heilsame Bewusstseinszustände mit Markus Barthold. Holotropes Atmen ist eine Selbsterfahrungsmethode, welche Atmung als Werkzeug zur Selbsterforschung nutzt. Sie versetzt die Teilnehmenden in außergewöhnliche Bewusstseinszustände, die das eigene Heilpotenzial aktivieren, die Integration der eigenen Lebensgeschichte fördern können. Und das eben ganz ohne irgendwelche Substanzen. Markus Barthold ist erfahrener Heilpraktiker für Psychotherapie, stellt die Methode vor und beantwortet die Fragen. Der psychedelische Salon Erfurt ist ein entstigmatisierender Raum für Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer, Diskussion und Inspiration. Es ist kein Ort, wo irgendwas konsumiert wird, sondern sich über unterschiedliche Bewusstseinszustände auszutauschen. Und nun ist der 7. Salon eben heute Abend im Träumchen in der Salinestraße 34, 19 Uhr. Und es geht um Bewusstseinsveränderung ohne Substanzen durch Atmen, durch holotropes Atmen. Im Haus Dacheröden ist heute Kino im Salon mit einem Extra, denn Knut Elstermann ist da und spricht über Bach. Bach bewegt, der Komponist im Film. Allerdings ist diese Veranstaltung ausverkauft, weswegen ich nicht mehr dazu sagen möchte. Aber ihr könnt auch morgen ins Haus Dacheröden gehen. Da geht es um was völlig anderes. Die Überschrift ist, wenn das Baby schreit, dann möchte man doch hingehen. Es ist ein Vortrag, in dem es um Herausforderungen und Perspektiven einer feministischen Utopie geht. Es wird diskutiert, wie eine gerechtere und bedürfnisorientierte Gesellschaft aussehen könnte und warum es ohne eine feministische Grundlage nicht möglich ist, diese zu erreichen. Der Vortrag lädt ein, über die Zusammenhänge zwischen sozialer Gerechtigkeit, Arbeitsverhältnissen und gesellschaftlicher Umgestaltung nachzudenken. Heide Lutosch ist da. Sie ist erfahrene Aktivistin und Expertin für feministische Theorie. Sie wird zusammen mit euch, wenn ihr hingeht, über diese Themen sprechen. Der Eintritt ist frei, das Ganze in Kooperation mit der Brennnessel. Man soll sich anmelden, das geht über die Seite des Haus Dacheröden unter herbstlese.de. Morgen Abend findet dort die Veranstaltung statt. Und noch eine Veranstaltung für morgen habe ich, die ich für sehr interessant halte. Die vergessenen Frauen von Buchenwald. Das Konzentrationslager in Buchenwald wird in der Historiografie sowie auch in der Öffentlichkeit als Lager ausschließlich für Männer wahrgenommen. durch aber eine intensive Recherche und Forschungsarbeit von Dr. Irmgard Seidel wurde gemäß SS-Statistiken vom 15. Januar 1945 festgestellt, dass nahezu 28.000 Frauen im Buchenwald waren und in 27 Außenkommandos Sklavenarbeit, zumeist in der Rüstungsindustrie, leisteten. An deren Schicksale, ihre Leistungen und Lebenswillen lässt Frau Seidel die Teilnehmerinnen morgen teilnehmen durch Erzählungen und Lesungen aus den von ihr verfassten Schriften. Auch hier soll man sich bitte gerne anmelden bei den Omas gegen Rechts, die das zusammen mit dem DGB Bildungswerk Thüringen organisieren. Die E-Mail-Adresse ist mail@omas-gegen-rechts-erfurt.de. Morgen 17 Uhr im Filler in der Schillerstraße 44. Und es gibt derzeit wieder die alternativen Studieneinführungstage. Wer von euch schon mal irgendwie studiert hat, weiß, wenn man in eine neue Stadt kommt oder zumindest an eine Hochschule neu, dann sind so die ersten Tage eben diese Einführungstage. Da wird einem viel erklärt, da werden Räume gezeigt, Studienordnungen durchgeforstet und auch ein bisschen die Stadt kennengelernt mit älteren Studierenden. Und diese alternativen Studieneinführungstage in Erfurt gibt es schon eine ganze Weile und die werden organisiert von linken emanzipatorischen Gruppen und Initiativen aus Erfurt. Das ist ein Bündnis von wirklich sehr vielen Gruppen. Wenn ich hier auf der Seite einführungstage.noblogs.org so scrolle, die sich da zusammengetan haben und vor allem eben StudienanfängerInnen die Möglichkeit zu geben, auch politisch in Erfurt anzukommen und verschiedene Räume und Möglichkeiten kennenzulernen. Aber natürlich sind die Veranstaltungen nicht nur für Studis. Wenn euch was interessiert und ihr nicht neu studiert, könnt ihr da auch hingehen. Und wenn ich jetzt mal hier durchs Programm gucke, die Tage sind vor wenigen Tagen gestartet, am 18. Oktober und gehen noch bis zum 2. November. Dann sehe ich zum Beispiel, dass diese Diskussion oder dieser Vortrag im Veto heute Abend auch mit hier runter gefasst ist. Aber ihr könnt heute auch zum Feministischen Forum gehen, 19.30 Uhr in der Lasallestraße 50 in der L50. Dort stellt sich diese Gruppe 19.30 Uhr vor. Jetzt scrolle ich gerade noch so durch die nächsten Tage, um euch noch irgendwas weiteres nahezulegen, aber ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen möchte ich euch gerne empfehlen, mal selber zu gucken. Entweder haltet ihr Ausschau nach den großen grau-pinken Ausklapp-Flyern, die überall in der Stadt ausliegen, überall natürlich nicht, aber an bestimmten Orten, oder ihr schaut eben unter einführungstage.noblogs.org in geballter Form. Gibt es viele interessante Veranstaltungen, Vorträge oder einfach auch Vorstellungen von politischen Gruppen in der Stadt. Und mit Blick auf die Uhr kann ich euch sagen, es ist 10.41 Uhr oder, wenn ihr die Wiederholung hört, 19.41 Uhr. Heute ist Dienstag und hier kommt Musik von Pitchy und Scratchy. The Bird and the Bongos von Pitchy und Scratchy. Und davor haben wir so ein bisschen geschaut nach Veranstaltungen, die dieser Tage so stattfinden. Und es gibt auch morgen was, allerdings ist das teuer. Das Rilke-Projekt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Musikprojekt von dem Komponisten und Produzententeam Schön, Herz und Flair. Und das vertont Werke eben des Lyrikers Rainer Maria Rilke, hat es schon viermal getan, also vier CDs veröffentlicht mit unterschiedlichen Menschen. Deutschsprachige Schauspieler und Musiker interpretieren die Gedichte des Lyrikers Rilke neu und die sind gerade auf Jubiläumstour unterwegs durch ganz unterschiedliche Städte und halten am Mittwoch auch in Erfurt, und zwar weil Rainer Maria Rilke dieses Jahr zum 150. Mal Geburtstag hätte, wenn er so lange gelebt hätte. Am 4. Dezember 1875 wurde er geboren. Genau, in der Alten Oper werden die am Mittwoch Station machen. Karten gibt es so um die 70 Euro, falls ihr da Interesse habt. Warum ich es aber eigentlich sage, ist, weil es eine Vertonung eines Gedichtes gibt, die ich schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder sehr eindrucksvoll finde und jetzt hier diesen Anlass gern nutzen möchte, das nochmal zu spielen. Gesprochen von Otto Sander, das Gedicht Der Panther.
Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Thank you. aman gül Ali, canım gül Ali, oyna bana gül Ali, çal bana gül Ali, aman aman gül Ali, canım gül Ali, oyna bana gül Ali, çal bana gül Ali, aman gül Ali, canım gül Ali, oyna bana gül Ali, çal bana gül Ali, aman gül Ali, canım gül Ali, oyna bana gül Ali.
Mit dem Kollektiv Istanbul und dem Song Gul Ali sind wir aufs Ende dieser Sendung direkt zugesteuert. In anderthalb Minuten ist es um 11. Das war unterdessen für den heutigen Dienstag, den 21. Oktober. Morgen ist Uli für euch hier mit einem neuen Unterdessen. Ich melde mich in 2 Wochen wieder und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.